Guten Morgen, ich freue mich mal wieder bei euch zu sein. Das Thema unglaubliche Hoffnung. Und es ist ja so, gegen Fehler ist ja keiner von uns irgendwie immun. Es ist ja so, sicherlich kannst du spontan einige Fehler von deinem Leben nennen. Da ist wahrscheinlich, wie bei mir, im Laufe der Jahre eine ganze Sammlung zusammengekommen. Und wir können ja mal eine kleine Umfrage machen heute Morgen. Bitte melde dich gleich, wenn irgendetwas auf dich zutrifft. Ja, warte aber bitte so lang, bis ich die komplette Liste aufgezählt habe. Und dann werde ich dich bitten, gegebenenfalls dein Handzeichen zu geben. Also, wenn du jemals eine Klasse wiederholen musstest oder einen Test verhauen hast oder aus einem Team geflogen bist oder beim Vorsprechen versagt hast, wenn du bei einem Date zurückgewiesen worden bist oder bei einem Vorstellungsgespräch abgelehnt wurdest, wenn du eines Nachts oder an einem Wochenende oder dein ganzes Leben lang ausgenutzt wurdest, wenn du gefeuert wurdest, wenn du eine Sache vermasselt hast oder eine mittlere Panne verursacht hast oder sogar ein riesiges Problem, wenn dein Job nicht so läuft, wie du es dir erträumt hast, wenn du jemals in moralischen, sozialen, athletischen, akademischen, beziehungsmäßigen, finanziellen, ehelichen, familiären, beruflichen oder irgendeinen Fehler begangen hast, melde dich bitte jetzt. Was für ein Haufen von erbärmlichen Versagern. Du weißt, egal wie gut wir aussehen mögen, jeder einzelne von uns, wir sitzen alle im selben Boot. Jeder von uns hat an irgendeiner Stelle mit Fehlern zu kämpfen. Und einige von uns stopfen die irgendwo hin und schleppen die mit sich herum durchs ganze Leben. Und ich wünsche euch und uns auch bei Special Service, dass wir an diesem Morgen, an diesem ziemlich neuen Jahr, in dem ersten Gottesdienst, dass wir wirklich einen Neustart hinkriegen, dass wir alle Oberflächlichkeit verlassen, dass wir wieder zu Atem kommen, dass wir tief durchatmen können und unsere Lungen mit Hoffnung füllen können. Denn die Art von Hoffnung, die Gott uns gibt, ist ja nicht nur eine Hoffnung in Form von Wunschdenken, sondern es ist ja eine Hoffnung des Neuanfangs, der zweiten Chance, des vom Boden Aufstehens. Eine Hoffnung, die die Oberfläche durchbricht und die uns Kraft gibt, auch in eine neue Ausrichtung zu leben. Es gibt eine ganze Menge Dinge im Leben, die werden völlig überbewertet. Kinofilme zum Beispiel werden überbewertet. Da musst du unbedingt hin, ja? So toll war er dann gar nicht. Oder ich denke, Restaurants werden zum Teil überbewertet. Teams werden überbewertet, Urlaubsziele, Autos, eine ganze Menge Dinge in unserem Leben werden völlig überbewertet, aber Hoffnung gehört nicht dazu. Ich meine, es gibt nichts wirklich Vergleichbares zur Hoffnung. Wenn wir im Tunnel des Elends gefangen sind, dann ist es die Hoffnung, die uns den Weg heraus aufleuchten lässt. Wenn wir völlig überarbeitet sind oder erschöpft sind, dann gibt uns die Hoffnung neue Energie. Wenn wir versucht sind, eine Sache aufzugeben, dann ist es die Hoffnung, die uns weitergehen lässt. Wenn wir keine Orientierung mehr haben auf unserem Lebens- oder Gemeindeweg und völlige Verwirrung uns das Ziel nicht mehr erkennen lässt, dann ist es die Hoffnung, die uns aus der Panik herausholt. Wenn wir mit einer lähmenden Krankheit zu kämpfen haben oder sogar mit einer chronischen Erkrankung, dann hilft uns die Hoffnung, die Schmerzen mit Ausdauer zu ertragen. Wenn wir das Schlimmste befürchten, dann erinnert uns die Hoffnung daran, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Wenn wir uns von jemandem für immer verabschieden müssen, den wir sehr geliebt haben, dann ist es die Hoffnung, die uns durch die Trauer hindurchträgt. Und wenn wir Fehler machen, dann ist es die Hoffnung, die uns wieder aufrichtet. Es gibt eine ganze Menge Dinge im Leben, die werden völlig überbewertet, aber Hoffnung gehört nicht dazu. Und ich bin überzeugt, dass viele von euch das wissen und viele von euch das auch erfahren haben, ganz persönlich, dass die Bibel ein Buch voller Hoffnung ist, dass die Bibel aber genauso ein Buch voller Fehler ist. Seite für Seite Menschen wie du und ich, die elendig gescheitert sind. Mutige Leute, deren Mut sich auf einmal unter Druck auflöste. Starke Leute, die in der Realität plötzlich ziemlich schwach wurden. Glaubensstarke Leute, die auf einmal keinen Glauben mehr hatten. Leute, die in den Teufelskreis von Abhängigkeiten gerieten. Leute, die Beziehungen kaputt gemacht haben und ihre Familie betrogen haben, stehen hier drin. Leute, die ihre Freunde benutzten. Leute, die wirklich und ehrlich Gott enttäuschten. Und Leute, die dachten, sie wären erledigt, sie wären einfach zu weit gegangen und dies tatsächlich auch waren. Leute wie wir. Einer von ihnen ist der Mann namens Petrus. Eigentlich heißt er ja Simon und Jesus hatte ihm den Namen Petros gegeben. Petrus heißt ja Fels. Und alles, was wir über diesen professionellen Fischer wissen, ist, dass er so ein großer, starker Mann war. Ja, riesig breite Schultern, so ein Tattoo-Typ mit Schwielen an Händen, raues Gesicht, ja, schroff zerrissen. Stellt euch Markus Trosse in einem Kampfanzug und Sandalen vor, dann weißt du ungefähr, was ich meine. Ja? Also Petrus ist wirklich ein guter Typ und Petrus hat ein gutes Herz. Aber er ist auch impulsiv, er ist laut, er ist eigensinnig. Er ist gewöhnlich der Erste, der sich zu Wort meldet und seine Meinung äußert. Er ist der Typ, der hinter den Leuten herruft, du bist der Mann, you're the man. So ein Typ war er. Bei einem Anlass stellt Jesus folgende Frage an die 12 Jünger. Matthäus 16. Und für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet sofort. Er fragt nicht danach, was die anderen Jünger denken. Er sagt einfach, you are the man, du bist der Mann. Matthäus 16, Vers 16. Darauf antwortete Petrus, du bist Christus, der von Gott verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich denke, Jesus lächelt, als er sagt, du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona. Petrus ist kräftig, er ist stark, er ist engagiert, er ist mutig, zumindest denkt er das. Gehen wir mal weiter zu Matthäus 26. Jesus und die Jünger haben gerade das letzte gemeinsame Mahl beendet, oben in dem Raum. Und dann ohne Judas haben sie sich auf den Weg gemacht zum sogenannten Ölberg. Und das ist die Stelle, wo Jesus dann zu seinen verbleibenden 11 Jüngern spricht. Matthäus 26, Vers 31. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr alle an mir zweifeln und mich nicht mehr begreifen. Und Petrus antwortet in stolzem Selbstvertrauen. Da erklärt Petrus, wenn auch alle an dir zweifeln, ich halte zu dir. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Die anderen vielleicht schon, die sind schwach. Aber ich bin doch der Starke, erinnerst du dich? Ich bin doch der Fels, weißt du noch? Du selbst hast mir doch diesen Namen gegeben. Matthäus 26, 34, doch Jesus erwiderte ihm, ich sage dir, ehe heute Nacht der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich überhaupt nicht kennst. Und wir können nachlesen, was Petrus dann sagt. No way, auf gar keinen Fall. Matthäus 26, 35, selbst wenn ich sterben müsste, würde ich das nicht tun, beteuerte Petrus. Und ich liebe diese Schlussbemerkung am Ende des Verses, wo es dann heißt, und die anderen Jünger sagten alle das Gleiche. Ja, ja, wir auch, Jesus, wir auch. Ich denke, die schwersten Fehler, die uns passieren, sind die, von denen wir voller Stolz behaupten, dass sie uns niemals passieren würden. In 1. Korinther 10, Vers 12 lernen wir, dass die Ich-Bezogenheit die Wurzel von allen Schwierigkeiten ist. Es ist oft unser Stolz, der dem vorangeht. 1. Korinther 10, Vers 12, deshalb seid vorsichtig, gerade wenn jemand denkt, so etwas kann mir doch nicht passieren, muss er besonders aufpassen. Dieser Vers ist besonders gut für alle Leiter, für alle Mitarbeiter. Von der Aussage her sagt er, sei doch nicht so naiv und egozentrisch. Du bist nicht frei davon. Du kannst tief fallen, mitten auf dein Gesicht, genauso leicht wie jeder andere auch. Wenn du glaubst, dass du so stark bist, dass du nicht fallen könntest, dass du niemals dein Eheversprechen brechen würdest, dass du niemals in Abhängigkeit von Pornografie fallen würdest, dass du niemals einen fragwürdigen Deal in deinem Job machen würdest, du würdest niemals süchtig nach Schmerzmitteln, du würdest niemals deine Kinder enttäuschen, du würdest niemals deine Eltern belügen, du würdest niemals deinen Freunden den Rücken weisen, du würdest niemals einen geistlichen Sturzflug machen. Der Vers sagt, dann bist du naiv. Und in deiner stolzen Selbstverliebtheit befindest du dich jetzt in größerer Gefahr als ein Mensch, der spätestens jetzt durch die Bibel weiß, dass ihm das alles sehr wohl passieren kann. Es ist kein einziger hier in diesem Raum, keiner, der nicht in der Gefahr steht, von Gott abzutriften. Wenn du glaubst, dass du so super stark bist, dass du niemals dahin kommen würdest, dann täuschst du dich. Ich bin geistlich anfechtbar und du bist es auch. Und genau das war es ja auch, was die Titanic vor ziemlich genau 105 Jahren zu einem der berühmtesten Fehler der Geschichte machte. Die Visionäre, die Kreateure, die Ingenieure dieses unglaublichen Luxusliners waren sich ganz sicher, dass dies ein Schiff sei, das niemals sinken würde. Seine 26.000 Tonnen Hülle, glaubten sie, sei unzerstörbar. Als es den Hafen verließ zu seiner schicksalshaften Reise, fragte eine Passagierin, Frau Albert Caldwell, in Angestellten an Deck, ist dieses Schiff wirklich unsinkbar? Und der Crewmitarbeiter antwortete, Lady, Gott selbst kann dieses Schiff nicht versenken. Keiner konnte den Albtraum glauben, als das unsinkbare Schiff auf seiner Jungfernfahrt am 15. April 1912 nachts um 2.20 Uhr auf den Meeresgrund des Nordatlantiks sank und über 1.500 Passagiere und Besatzung mit in den Tod riss. Die krassesten Fehler des Lebens sind die, die uns zu unvorstellbar scheinen, als dass sie unser unsinkbares Leben gefährden könnten. Und wenn sie es dann doch tun, dann verlieren wir oft die Vorstellungskraft, jemals wieder auftauchen zu können. Und das ist genau die Situation, wo wir Petrus hier vorfinden, nach der Kreuzigung von Jesus. In Johannes 21 finden wir ihn auf einem Boot, nicht auf einem Luxusliner im Nordatlantik, sondern auf einem kleinen, winzigen Fischerboot auf dem See Tiberias. Das Boot an sich ist recht stabil. Petrus hingegen ist derjenige, der sinkt. Er ist derjenige, der in Reue und Bedauern ertrinkt. Und vermutlich geht ihm diese Nacht immer und immer wieder durch den Kopf. Und er fragt sich immer wieder, wie konnte ich das nur tun? Und ich denke, die meisten von euch kennen die Geschichte. Nachdem Petrus damit angegeben hatte, stark und verlässlich zu sein, mutig und loyal, eben unsinkbar in seiner Hingabe für Jesus, eher sterbe ich für dich, als dass ich dich verleugne. In dieser Nacht, als Jesus dann verhaftet wird und man ihn wegführt und ihm der Prozess bevorsteht von Kaiphas, dem Hohepriester, läuft Petrus hinterher, hält sich aber auf Distanz. Im Hof von Kaiphas setzt er sich dann ans Feuer, um sich zu wärmen. Er befindet sich in einer Menschenmenge. Er versucht, nicht aufzufallen. Und ihr kennt die Geschichte. Einer zeigt auf ihn und sagt, ja, du warst da auch mit Jesus zusammen. Und Petrus antwortet, ich weiß gar nicht, worüber du sprichst. Nein, du warst bei ihm, du bist einer seiner Nachfolger. Und Petrus sagt, ich kenne den Mann doch gar nicht. Und dann sagt eine dritte Person, ich kenne doch deinen Akzent, klar kommst du aus Galiläa, natürlich bist du einer seiner Nachfolger. Und Petrus schwört, ich kenne diesen Mann nicht. Und der Hahn kräht. Matthäus 26, 69 bis 74. Petrus war immer noch im Hof. Da trat ein junges Mädchen auf ihn zu und sagte, du warst doch auch bei Jesus, diesem Galiläer. Aber Petrus bestritt das laut, ich weiß nicht, was du willst. Als er danach in den Vorhof hinausging, bemerkte ihn ein anderes Mädchen und sagte zu den Umherstehenden, der da gehört doch auch zu diesem Jesus von Nazareth. Doch Petrus behauptete wieder, diesmal sogar mit einem Schwur, ich kenne den Mann gar nicht. Kurze Zeit später kamen einige von den Leuten, die im Hof standen, und sagten zu Petrus, natürlich, du gehörst auch zu seinen Freunden, dein Dialekt verrät dich. Da fing Petrus an zu fluchen und zu schwören, ich habe diesen Menschen nie gesehen. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. In dem Bericht von Lukas heißt es, als das passiert, dass Jesus sich umdreht und Petrus direkt anguckt. In diesem Augenblick, Lukas 22, wandte sich Jesus um und sah seinen Jünger an. Da erinnerte sich Petrus daran, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, noch ehe morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich jemals gesehen hast. Kannst du dir vorstellen, die Person zu sein, auf die dieser Blick geworfen wird? Kannst du dir vorstellen, durch den Rauch des Feuers hindurch dort im Hof in die Augen der Enttäuschung zu sehen? Das ist ein Blick, den man ganz schwer wieder rausbekommt aus dem Kopf. Und Petrus rennt weg. Er bricht zusammen in einem Berg von Scham und er schreit sich das Herz aus der Seele. Der einst stolze, unzerstörbare Petrus ist ein einziger Fehler. Er ist nicht länger stark. Er ist nicht länger freimütig. Er ist nicht länger engagiert. Er ist nicht länger mutig. Er ist noch nicht mal im Entferntesten die Art von Freund, die für dich sterben würde. Und als er so in diesem Fischerboot übers Wasser treibt, ich bin mir sicher, jedes Mal, wenn er die Augen schließt, hat er diesen Moment vor sich, wo er da steht, am Feuer und durch den Rauch hindurch in die Augen von seinem besten Freund sieht, Jesus. Und er fühlt sich so wertlos. Und er kriegt das einfach nicht mehr raus aus dem Kopf, wenn er es doch nur wieder gut machen könnte, wenn er es doch nur nochmal tun könnte. Als er über das Wasser der Reue gleitet, sinkt er sehr schnell, um genauer zu sein, er ist bereits am Boden. Kannst du das nachvollziehen? Und ich denke, jeder von uns ist irgendwann mal mit dem Boot mit Namen Fehler übers Wasser geglitten. Und vielleicht sitzt du sogar aktuell in diesem Boot. Und du fühlst, dass du am Sinken bist und du fühlst dich entleert. Und du fragst dich, ob du jemals wieder auftauchen kannst. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, ja, es geht mir auch so, ich habe alles ruiniert. Ich habe die Beziehung zu meinem Partner zerstört. Ich habe unser Hab und Gut verspielt. Meine Sucht hat mich meinen Job gekostet. Meine Kinder werden nie mehr mit mir reden. Meine Freunde werden mir niemals mehr vertrauen. Ich habe meinen besten Freund betrogen. Ich habe meine Gemeinde in Verlegenheit gebracht. Ich habe mich um meinen Ruf gebracht und ich habe das Herz Gottes gebrochen. Wie kann ich jemals wieder auftauchen von meinen Fehlern und neue Hoffnung und Leidenschaft und Sinn finden? Gibt es einen Weg heraus aus der Verlegenheit, aus der Reue, aus der Scham? Kann ich jemals wieder wie damals brennen für Jesus, für Gott, für das Leben? Die Antwort ist ja. Und wenn wir uns die Erfahrung von Petrus angucken, dann gibt es 4 Dinge, die er richtig gemacht hat. Und dieselben 4 Dinge für jeden von uns, der Hilfe braucht, um von seinen Fehlern loszukommen. Gucken wir uns mal an, was in Matthäus 26, 75 steht. Und Petrus fielen die Worte ein, die Jesus gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung. Das Erste, was Petrus richtig macht, ist, dass er sich an das erinnert, was Jesus gesagt hat. Er erinnert sich an das Wort Gottes. Und ich hoffe, dass du weißt, dass im Wort Gottes Heilung liegt. Dass du hörst, wie dich das Wort Gottes ganz neu lehrt, so wie Jesus in Matthäus 5 sagt, glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind die, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnen, denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Dass du ihnen die Worte aus Jesaja 1, Vers 18 flüstern hörtest. So spricht der Herr, komm, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Eure Sünden sind blutrot und doch sollen sie schneeweiß werden. Sie sind so rot wie Purpur und doch will ich euch reinwaschen, weiß wie Wolle. Dass du seine Worte aus Römer 8, Vers 38 hören würdest, denn da bin ich ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Himmel noch Hölle oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, bewiesen hat. Es steckt eine heilende Kraft darin, sich an die Worte Gottes zu erinnern. Als Gemeinde hören wir ja innerhalb kürzester Zeit ganz viele Bibeltexte. Das wird in diesem Jahr nicht anders sein. Wir teilen das Wort Gottes sozusagen aus, damit Menschen darüber reflektieren und darüber nachdenken und damit die Heilige Schrift direkt an ihnen und selbst an ihnen wirkt. Aber ich möchte euch sagen heute Morgen, dass das alleine nicht reicht. Wir müssen dieses Wort Gottes mit nach Hause nehmen. Wir müssen in diesem Wort Gottes leben. Wir müssen die Worte Gottes im Gedächtnis haben, über ihn meditieren, sie durchkauen. Du solltest mit ein paar Freunden im Hauskreis oder in der Zweierschaft über die Worte der Bibel reden, sie in dein persönliches Gebet aufnehmen und sie in deinem Herzen bewahren. Nun, ich weiß nicht, ob sich Petrus in diesem Moment an all die Worte erinnert, die Jesus ihnen in den letzten 3 Jahren gelehrt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm alle diese Worte in diesem Augenblick durch den Kopf und durch das Herz gegangen sind. Aber ich denke, dass die Worte Petrus Hoffnung gegeben haben, auch gerade in den Tagen danach, als er immer wieder über das Geschehene nachgedacht hat, auf eine ganz tiefe Art und Weise. Aber in diesem Moment, von dem der Text spricht, da heißt es, dass er sich an die Worte erinnert, die Jesus gesagt hatte. Und als er sich an die Worte erinnert, denkt Petrus, weißt du was? Er hatte Recht und ich war im Unrecht. Er hat immer Recht. Sein Wort ist immer wahr. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Ich sagte, ich würde niemals fallen. Er sagte, ich würde. Er hatte Recht. Ich war im Unrecht. Und das ist die zweite Sache, die Petrus richtig macht. Er erinnert sich an die Worte Gottes und er erkennt seine Sünde an. Er gesteht seine Sünde. In diesen 3 Worten steckt Freiheit zuzugeben, ich hatte Unrecht. Ein 5-jähriges Mädchen bei mir in der Gemeinde hat sich vor einigen Jahren ein paar Scheren genommen und hat sich entschieden, die Haare zu schneiden. Als ihr Großvater zur Tür reinkommt, entdeckt er so ein paar blonde Haarsträhnen auf dem Fußboden und das 5-jährige Mädchen auf der Couch, den Kopf unter so ein paar Kissen vergraben. Und der Großvater fragt das Mädchen, was tust du da? Worauf das Mädchen die Kissen vom Kopf wegnahm. Die Haare waren auf der einen Seite ein paar Zentimeter kürzer als auf der anderen. Und das Mädchen guckt den Großvater groß an und sagte, ist schon okay, Opa, jeder macht mal Fehler. Ihr wisst, es kostet einige Zeit, um über die Tatsache zu reden, dass wir unser eigenes Leben mit furchtloser Aufrichtigkeit unter die Lupe nehmen müssen, um eine mutige moralische Inventur durchzuführen. Dass wir in uns selbst mal reingucken, nicht andere blamieren oder irgendwelche Entschuldigungen vorbringen. Wir sind einfach aufrichtig und sagen, weißt du was? Ich bin es. Das ist mein ganzer Mist. Das ist meine Sünde gewesen. In Sprüche 28 heißt es, wer seine Sünden vertuscht, hat kein Glück. Wer sie aber bekennt und meidet, über den erbarmt sich der Herr. Die eigene Schuld einzugestehen, bringt Kraft. In 1. Johannes 1 steht, freilich werden immer wieder Leute behaupten, sie hätten das nicht nötig. Sie seien frei von aller Schuld. Wer so etwas sagt, betrügt sich selbst. In ihm ist kein Fünkchen Wahrheit. Wenn wir aber unsere Sünden bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Der einst stolze Petrus erlebt echte Reue und rennt weg und weint bitterlich. Und es ist eine dritte Sache, die Petrus auch noch tut, eine Sache, die wir eher so zwischen den Zeilen erfahren, aber die so gesund und so weise ist. Er bleibt in Beziehung, er bleibt Teil der Gruppe der Jünger Jesu. In Johannes 21 finden wir ihn auf diesem kleinen Boot, aber er ist ja nicht alleine dort. In Vers 2 lesen wir Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Petrus sagt, dass er fischen geht und die anderen sagen, dass sie mit ihm kommen. Und so ziehen diese 7 Männer los nachts und fangen absolut gar nichts. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob Fische fangen in dieser Nacht wirklich bei denen oberste Priorität hatte. Ich glaube, sie wollten eher einfach zusammen sein, weil sie wussten, dass in der Gemeinschaft eine besondere Kraft steckt. Petrus kommt also zurück zu diesem Fischerteam, zu den Jüngern, weil ihm klar ist, dass sie alle im selben Boot sitzen, um im Bild zu bleiben. Und Geschwister, ich muss euch sagen, es ist eine wunderbare und heilsame Erfahrung, sich mit guten Leuten zu umgeben, die Gott kennen, mit guten Leuten sich zu umgeben, die wissen, dass sie auch Fehler machen. Es liegt eine große Kraft in der Gemeinschaft. Und deshalb lasst uns dicht zusammenhalten. Im Vergleich dazu gucken wir uns das Leben von Judas kurz an. In Matthäus 27, 1 bis 5 lesen wir über den, der Jesus verraten hat und wie sich die Ereignisse um ihn herum überschlagen. Matthäus 27, 1 bis 5. Am frühen Morgen fassten die Hohepriester und die Führer des Volkes den Beschluss, bei den römischen Behörden die Vollstreckung des Todesurteils über Jesus zu beantragen. Sie schickten ihn gefesselt zu Pilatus, dem römischen Gouverneur. Als Judas, der Verräter, sah, dass Jesus zum Tode verurteilt worden war, bereute er bitter, was er getan hatte. Er brachte den Hohepriestern und Führern des Volkes das Geld zurück. Ich habe eine große Schuld auf mich geladen und einen unschuldigen verraten, bekannte er. Was geht uns das an, gaben sie ihm zur Antwort, das ist deine Sache. Dann nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel, dann lief er fort und erhängte sich. Wenn wir Matthäus 27 lesen und den Verlauf des Verhaltens von Judas uns angucken, dann kommt uns das zunächst so vor, als sei er zurück auf dem richtigen Weg. Er bedauert sein Verhalten, er denkt, was habe ich nur getan, er fühlt seine Schuld, er bekennt seine Sünde sogar öffentlich, indem er das Geld, an dem Blut klebt, ja zurückbringt. Aber dann macht er den großen Fehler, dass er sich isoliert von der Gemeinschaft der Jünger. Und damit isoliert er sich auch von der Hoffnung und er nimmt sich sein Leben. Wenn du wegen deiner eigenen Fehler keine Hoffnung mehr empfindest, dann halte dich an die Gemeinde. Viele Leute denken, dass sie niemals mehr in die Gemeinde, niemals mehr in die Kirche gehen könnten, dass sie sich niemals mehr dort blicken lassen könnten. Nein, das stimmt nicht. Wir sitzen doch alle im selben Boot. Deshalb meine Botschaft immer wieder, bleib unbedingt dabei. Entzieh dich nicht der Gemeinschaft. Ich habe keinen Platz mehr im Gottesdienst nach all dem, was ich gemacht habe. Nein, bleib in der Gemeinde. Ich bin zu verlegen, das ist mir alles zu peinlich. Nein, bleib in der Gemeinschaft. Keiner meiner Freunde wird mich jemals noch akzeptieren. Das ist das, was du denkst. Bleib in der Gemeinschaft an dem Ort, wo Heilung passiert. In Prediger 4, Vers 10 lesen wir, stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Du kennst die Bibel? Lebst du diesen Vers? Wir wollen das alle am liebsten vermeiden, aber von Zeit zu Zeit machen wir Fehler und deshalb entzieh dich nicht der Gemeinschaft. Und es gibt noch eine weitere Sache, eine vierte Sache, die Petrus richtig gemacht hat und jeder, der seine Fehler überwinden will, der zur neuen Freude und Hoffnung kommen will, sollte dasselbe tun. Petrus erinnert sich nicht nur an das Wort Gottes, er bekennt nicht nur seine Schuld, er bleibt nicht nur Teil der Gemeinschaft, nein, er durchbricht die Oberflächlichkeit und schwimmt Jesus entgegen. Hier nochmal die Geschichte, wie ich finde, eine ganz tolle Geschichte, die mich sehr bewegt, Johannes 21, 1 bis 7. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und zwar geschah das so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich werde jetzt fischen gehen. Wir kommen mit, meinten darauf die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, habt ihr denn nichts gefangen? Nein, antworteten sie. Da fordert er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an, während der Arbeit war nämlich nackt, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Petrus ist also mit seinen Kumpels unterwegs in diesem kleinen Boot. Ein paar hundert Meter entfernt vom Ufer. Es ist kurz vorm Sonnenaufgang und sie erkennen dort am Ufer ein bisschen undeutlich, dass jemand ein Feuer vorbereitet fürs Frühstück. Und dieser Typ ruft ihnen vom Ufer aus zu, hey, habt ihr was gefangen? Und sie antworten, nö. Er sagt, dann werft doch mal die Netze auf der anderen Seite des Bootes aus. Und sie tun es und die Netze sind so voll, dass sie zu brechen anfangen. Johannes sagt, es ist der Herr. Und bevor er es richtig ausgesprochen hat, springt Petrus schon ins Wasser und schwimmt so schnell er kann los. Und ich denke, indem er aus dem Boot springt, sagt Petrus, hey, ich habe lang genug über all das nachgedacht. Ich bin diese schrecklichen Gefühle leid. Mir ist es kalt, ich habe Hunger. Ich bin ein lausiger Typ und ich erkenne meine komplette Nutzlosigkeit. Ich bin bereit, meine Fehler hinter mich zu bringen. Ich brauche eine zweite Chance. Ich möchte die Vergangenheit hinter mir lassen und deswegen schwimme ich jetzt Jesus entgegen. Und es wäre sicherlich toll, ein Bild von dieser Szene zu haben, in der Petrus da so steht. Noch knöcheltief im Wasser, sein Körper tut weh vom wilden Schwimmen, die Haare und sein Bart tropfen und am Strand erwartet ihn dieses Holzkohlefeuer. Und er sieht durch den Rauch hindurch und in diesem Moment sieht er in die Augen der Vergebung. Und lasst mich euch nochmal kurz erinnern, in wessen Augen er hier guckt. Petrus guckt in die Augen seines Freundes, den er gerade erst vor ein paar Tagen verleugnet hat. Er guckt in die Augen von einem Mann, dessen Stirn noch die Male von der Dornenkrone tragen. Petrus sieht in die Augen eines Mannes, dessen Hände und Füße noch die Zeichen der Nägel tragen, die ihn am römischen Kreuz festgehalten haben. Petrus schaut in die Augen des einen, der stellvertretend für seine Sünde und für seine Fehler gestorben ist. Und an diesem Strand und an diesem neuen Tag und durch dieses neue Feuer hindurch sieht er in die von Hoffnung gefüllten Augen des auferstandenen Jesus. Und als sich ihre Blicke wieder treffen, fragt Jesus ihn, liebst du mich? Petrus sagt, darauf kannst du dich verlassen. Weißt du, was hier wirklich toll ist? Im Griechischen gibt es ja ganz verschiedene Worte für Liebe. Die Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe, die ich werde für dich sterben liebe, das ist die Agape, und die ich liebe dich wie ein Bruder liebe, das ist die Philia. Und zunächst fragt Jesus Petrus, liebst du mich in Bedeutung von Agape? Und ich liebe diese Antwort von Petrus im Griechischen, als er sagt, ich dachte, ich würde, aber es war wohl nicht so. Ich sagte, ich würde für dich sterben, aber ich habe es nicht geschafft. Ich liebe dich nur in der Philia-Bedeutung, also wie ein Bruder, das ist alles, was ich schaffe. Ich bin an dem Punkt bescheidener geworden. Ich schepp nicht mehr so auf. Ich habe aufgehört, an der Stelle zu prahlen. Ich habe nicht die Fähigkeit zu dieser Liebe, aber ich liebe dich wie ein Bruder. Und ich will dich lieben mit allem, was ich bin und was ich habe. Und so wenig perfekt, wie ich nun mal bin. Aber Herr, ich liebe dich. Jesus sagt, wenn du mich liebst, dann möchte ich dich dazu gebrauchen, um diese Welt zu verändern, Petrus. Mag sein, dass du es völlig versägt hast, dass du Fehler gemacht hast. Und du wirst auch in Zukunft immer wieder mal Fehler machen. Aber ich bin gestorben und auferstanden und deine Fehler sind dir damit vergeben. Und Petrus, es ist ganz wichtig, dass du das weißt, dass ich immer noch an dich glaube. Folge mir. Mit diesen Worten erlebt Petrus den Durchbruch. Und aus diesem riesigen Fehler entsteht schließlich eine der größten Erfolgsstories der Weltgeschichte. Mit unglaublichem Mut und Demut hilft er mit bei vielen Gemeindegründungen, der Gründung der christlichen Kirche überhaupt und bei der Verbreitung der guten Nachricht in der ganzen Welt. Dieser Typ, der dachte, Gott sei fertig mit ihm, wurde zu einem der größten Weltveränderer unseres Planeten. Und auf der ganzen Welt wird man ihn nie vergessen. Und jetzt nochmal der Text von der Lesung. In 1. Petrus steht dann, und das gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereithält. Ist dir klar, wer das geschrieben hat? Petrus war das. Der Typ, der in die Augen der Vergebung geguckt hat. Und er hat damit auch in die Augen der Hoffnung und der Barmherzigkeit geguckt. Er hat in die Augen Gottes geguckt, der ihm die zweite Chance gab. In die Augen Gottes, der rettet. In die Augen des Auferstandenen, der die Sünde und den Tod besiegt hat für jeden, der sich entscheidet, ihm zu folgen. Gott will dir und uns heute Morgen neu sagen, du bist kein Verlierer. Ich glaube an dich. Ich habe dich nicht aufgegeben. Und wenn du dich demütigst und deine Sünde vor mir bekennst und bereit bist, in eine neue Richtung loszuschwimmen, dann wirst du Vergebung finden und Freiheit. Und wie Petrus werde ich dein Leben gebrauchen auf eine Weise, die du dir noch nicht mal vorstellen kannst. Es gibt eine ganze Menge Dinge in dieser Welt, die völlig überbewertet werden. Aber Hoffnung gehört nicht dazu. Lasst uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn möglich. Vater, wir sind so dankbar für deine Gnade und deine zweite Chance, die du uns gibst. Du bist der Gott, der rettet und wir vertrauen dir unser Leben und deine Gemeinde heute neu an, für dieses Jahr auch, für dieses Jahr 2017. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der heute in so einem Boot von Fehlern hierher getrieben worden ist und sich fragt, ob er jemals einen Neubeginn erleben kann. Gott, ich bete, dass wir heute mit Hoffnung erfüllt werden. Dass wir uns an dein Wort erinnern, dass wir ehrlich mit uns selbst werden, dass wir in der Gemeinde mit unseren Geschwistern Gemeinschaft leben und dass wir uns und unsere Fehler damit nicht länger isolieren. Und Herr, wir wollen auf dich zuschwimmen und diese Vergebung in deinen Augen vorfinden. Jesus, danke für alles, was du in unserem Leben getan hast. Und wir beten, dass viele Menschen durch unseren Dienst hier in Monshausen und in Gladenbach dasselbe entdecken, was wir entdeckt haben, nämlich lebendige Hoffnung. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Herr. Amen.